willkommen zu einer neuen Folge des Hansa-Podcasts vom Ostseestadion direkt in dein Ohr. Wir, das sind heute wieder Oliver Schubert und Marit Scholz und wir haben auch heute wieder einen unserer Neuzugänge am Mikrofon zu Gast. Seit dem Sommer trägt er das Hansa-Trikot mit der Nummer 5 und ist aus dem Mittelfeld des FCH nicht mehr wegzudenken. Herzlich willkommen, Marco Schuster.
Ja, hallo.
Mensch Marco, lass uns gleich mal auf das aktuelle Spiel vom vergangenen Wochenende blicken. Ein 2:1 Heimsieg gegen Arminia Bielefeld. Sicherlich war es verdient, aber trotzdem hinten raus ist nochmal unnötig spannend geworden, ne?
Ja, ich glaube, wir haben es spannender gemacht, als es hätte sein müssen, gerade gegen Ende. Die Chancen zum 3-0 waren da, hätten früher den Deckel drauf machen können, beziehungsweise müssen. Aber am Ende des Tages haben wir die 3 Punkte geholt, von dem her ist mir das eigentlich völlig egal.
Ja, Erleichterung pur mit Abpfiff, ja, ne?
Auf jeden Fall. Der Sieg war sehr, sehr wichtig. Auch für die Stimmung innerhalb des Teams, dass wir an die beiden Heimspiele vor dem Fairspiel dann anknüpfen können. Und ja, deswegen ist ein großer Stein vom Herzen gefallen, ja.
Hast du schon gerade gesagt, der 3. Heimsieg in Folge und 3 weitere Punkte, um sich so ein bisschen aus dem Tabellenkeller auch fernzuhalten. Wobei es sind nur 3 Punkte aktuell auf dem direkten Abstiegsplatz, ne?
Ja, also wie du gesagt hast, ich glaube, wenn man die Tabelle anguckt, dann sind es nur eben genau diese 3 Punkte bis zum Abstiegsplatz. Deswegen waren die Punkte, die wir jetzt am Wochenende geholt haben, sehr, sehr wichtig. Und klar, es sind 5 oder 6 Plätze, glaube ich, bis zum Abstiegsplatz oder 4. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ja, die 3 Punkte waren deswegen sehr, sehr wichtig, auch um sich ein bisschen ins Mittelfeld abzusetzen.
Marco, auch für dich haben wir viele Fragen bekommen. Wir rufen unsere Fans ja immer auf, für die eine gute Gelegenheit, mal direkt eine Frage an unsere Spieler zu stellen. Und die erste Fanfrage ist die folgende. Du hast das 1:0 gemacht. Wie fühlt sich denn an, vor so einer Kulisse im Ostseestadion ein Tor für den FC Hansa zu machen?
Ja, es ist richtig cool. Also die Emotionen kommen dann aus einem raus. Gerade für mich, der jetzt vielleicht nicht dafür bekannt ist, so viele Tore auch bisher geschossen zu haben in seiner Karriere. Deswegen, überwältigend und er hat mich sehr gefreut.
Sigurd Haugen hat im Strafraum gelegen. Ja. Hast du das eigentlich mitbekommen und warst du am Ende sogar froh, dass der Schiri das nicht abgepfiffen hat? Denn das ist ja so eine knifflige Situation.
Also ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe nicht gesehen, dass er noch liegt. Meine Augen waren komplett auf dem Ball. Und ja, wenn Sigi dann halt nicht dasteht, dann muss jemand anders machen. Und dann hat es ganz gut geklappt, dass ich das dann war.
Kannst du dich an den Moment noch erinnern? Also wie es so emotional bei dir war, was du gedacht hast? Vielleicht denkt man auch gar nicht in dem Moment, wenn der Ball dann wirklich so über die Linie rollt?
Ja, keine Ahnung. Der Ball kommt von rechts, ist dann irgendwie so vom Gegner, glaube ich, abgefälscht, fällt mir vor die Füße und dann habe ich nicht viel nachgedacht, einfach so ein bisschen gegen den Ball gehauen und als er dann drüber gerollt ist, war die Erleichterung einfach riesig groß. Ich habe mich riesig gefreut, weil ich natürlich auch wusste, dass es ein sehr wichtiges Tor war für uns. Ja,
ja, du hast sehr emotional gejubelt. Überlegst du dir vorher was oder ist das dann spontan?
Nee, das ist absolut spontan. Als ich damals gegen Haching getroffen hatte, da habe ich, glaube ich, gar nichts gemacht. Da waren die Jungs dann so schnell da. Da blieb mir gar nichts anderes übrig, aber so, die Emotionen mussten einfach raus bei dem Tor.
Wie ist das so? Gibt das dann auch nochmal so einen kleinen Extra-Push für dich, wenn du getroffen hast? Also gibt es dann nochmal 5% mehr, die du dann frei machst?
Oh, das ist schwer zu sagen, aber ich glaube, dass die Kunst darin besteht, sich dann doch schnell wieder auf das zu fokussieren, was halt Sekunde für Sekunde im Spiel dann auch ansteht. Also Zweikämpfe gewinnen, sich nicht überschwänglich davon irritieren zu lassen, in Anführungsstrichen, dass man jetzt ein Tor gemacht hat, weil am Ende des Tages kann es 2 Minuten später auch wieder 1-1 stehen oder eine ganz andere Situation passieren. Deswegen versuche ich mich immer relativ schnell wieder aufs Wesentliche zu fokussieren. Ja.
Wobei ich mir vorstellen kann, dass das schwerfällt, gerade wenn das Stadion so explodiert. Gerade bei einem 1:0, da ist ja eine gewisse Anspannung vorher da und dann hat man ja das Gefühl, jetzt kann das Spiel in eine bestimmte Richtung gelenkt werden.
Ja, also ich glaube, das gilt so für den Torschützen selbst, also nicht nur für mich, sondern allgemein, wenn jemand ein Tor schießt, für den Spieler selbst, also auch für die ganze Mannschaft, dass man so eine gute Mischung findet aus, wir nehmen das Stadion mit, wir nutzen die Stimmung, die im Stadion herrscht und wollen vielleicht sogar direkt nachlegen, aber dürfen uns gleichzeitig auch nicht davon irritieren lassen und ein bisschen zu euphorisch sein, um dann irgendwie ins offene Messer zu laufen und direkt das wieder mit dem Arsch einzureißen, was wir uns vorher aufgebaut haben.
Beim 2:0 von Roshi. Warst du ja der erste Gratulant. Ja. Und um ehrlich zu sein, bist du da ja eher durch so eine Tätigkeit aufgefallen. ich glaube, er hat einen riesen blauen Fleck am Oberschenkel.
Ja, also ich weiß bis heute nicht, wie es dazu gekommen ist. Das war auch so, ich habe in dem Moment nicht damit gerechnet, dass der Ball irgendwie im Tor landen könnte, weil das so eine undurchsichtige Situation war. Dann ist er im Tor gelandet und Roshi wollte loslaufen und ich wollte so neben ihn springen, wie auch immer. Und habe das aber nicht gecheckt, dass er quasi mir vor die Füße läuft. Und dann, ja, in bester Wrestling-Manier habe ich ihn dann niedergeschreckt.
Aber mal richtig weggekriegt.
Niedergeschreckt, ja. ja, auf jeden Fall eine Situation, über die wir danach noch sehr, sehr viel gelacht haben. Und auch mit Franz zusammen, weil er hat ihm ja dann mehr oder weniger noch die Hose fast ausgezogen. Dabei, also, ja. Sorry nochmal an Roshi, dass er seinen vielleicht vorüberlegten Jubel nicht durchziehen konnte, aber hat er keine Chance gehabt.
Ich glaube, der überlegt noch weniger, was er jubeln soll. Ja. Für den ist das ja im Moment ja, ein Traum, der da in Erfüllung geht.
Ja, aber es ist ja mittlerweile auch schon sein drittes Tor, also vielleicht hat er sich mittlerweile was überlegt. Ne? Steht ja mittlerweile an der Tagesordnung.
Wir beobachten das.
Im Prinzip Routine bei ihm
jetzt. Beim nächsten Mal halte ich mich zurück, ja.
Ja. Du bist im Team als eines der Laufwunder bekannt, so roundabout 12 Kilometer im Spiel spulst du ab. Ist das so einer deiner ganz großen Stärken, dass du quasi über 90 Minuten auch dieses Niveau auch halten kannst, dann noch zu gehen?
Ja, mit Sicherheit gehört das zu meinen Stärken, dass ich da viele Löcher stopfen kann auf dem Spielfeld, dass ich da bis zum Ende auch Gas geben kann. Aber klar, auch für mich sind die letzten 10, 15 Minuten dann immer ziemlich anstrengend, weil dann geht es auch an die Körner und es ist dann egal, ob man dann am Ende 10 oder 12 Kilometer gelaufen ist. Gegen Ende wird es immer anstrengend, aber klar, ich glaube schon, dass ich durch die Meter, die ich mache, der Mannschaft sehr viel helfen kann.
Und du hast auch Bock drauf, ja? Also das ist jemand.
Ja, auf jeden Fall. Also ich mache das gerne. Also für die Drecksarbeit bin ich immer zu haben. Ne? Also von dem her gar kein Problem.
Ja, Udo Bölz hat, glaube ich, mal zu Jan Ullrich bei der Tour de France gesagt: Quäl dich, du Sau. Ist das was so innerlich für dich selber auch ein Anspruch ist, gerade in den letzten Minuten dann nochmal den Extrameter zu geben?
Ja, also ich möchte vor allem nicht aus dem Spiel gehen, um dann zu sagen: Ja, hätte ich doch. Ich meine, das passiert immer wieder, es werden Fehler passieren, es werden immer wieder Momente kommen, wo man sagt, ja, den Meter hätte ich dann auch noch laufen können, aber ich versuche für mich persönlich einfach diese Momente so gering wie möglich zu halten und einfach alles auf den Platz zu lassen.
Eine weitere Fanfrage, was war bisher dein schönster Hansa-Moment, mal die beiden Tore Bielefeld und Haching ausgeklammert?
Schwer zu sagen, aber ich würde fast den Auswärtssieg in Aue nehmen, als wir da sehr spät noch das Siegtor gemacht haben. Das war sehr emotional, weil wir da auch in einer sehr schwierigen Situation waren, haben uns da zurückgekämpft, haben keine gute erste Halbzeit gespielt, haben uns reingekämpft ins Spiel, haben das Ding gedreht und dann kurz vor Schluss dann vor den eigenen Fans da im Auswärtsblock zu feiern. Das war richtig cool. Ja.
War dir die Historie hinter dieser Begegnung bekannt beim Spiel oder vorm Spiel?
Also nach dem Spiel auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, vor dem Spiel haben es wir kurz aufgeschnappt, aber so richtig greifen konnten wir das nicht. Und erst nachdem wir dann quasi den Sieg geholt hatten, war klar, was wir hier überhaupt für den Verein geschafft haben. Mhm. Auch wenn es nur 3 Punkte waren, aber ich glaube, fürs Gefühl war das für ganz viele Fans auch ein wichtiger Sieg. Ja.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, das sind ja zwei historische Ereignisse, die da passiert sind. Zum einen ist es ja dieser Sieg nach 56 Jahren gegen Aue als eine Mannschaft aus Rostock. Und dann ist es für die Leute in Aue ja sowas wie ein Ortsderby gewesen, weil der ursprüngliche Verein, aus dem der FC Hansa mal hervorgegangen ist, war nur 4 Kilometer entfernt. Ja. Also von daher, da steckt eine Menge drin. Ne?
Ja, also wie gesagt, gerade wenn man neu ist, dann hat man solche Dinge natürlich nicht immer direkt auf dem Schirm. Deswegen kommen so solche Dinge dann immer im Laufe der Saison auf und nehmen wir dann gerne mit und schön, dass es dann geklappt hat, auch für unsere Fans.
Wir haben schon ein bisschen über die Stimmung beim FC Hansa gesprochen. Was waren dann für dich vielleicht noch andere ausschlaggebende Gründe zu sagen, ja, das kann ich mir gut vorstellen da an der Küste?
Es gibt immer mehrere Punkte dafür. Einerseits natürlich erstmal das Sportliche. Ich hatte in Paderborn ein schwieriges letztes halbes Jahr, war dann verletzt und dann war klar, oder war nicht so ganz klar, wie meine Rolle aussehen wird dann in der kommenden Saison. Und dann kam Hansa auf mich zu, auch mit dem klaren Plan, dass ich einfach wieder auf mehr Spielzeit komme. Und für mich war war das eigentlich schon ein sehr hauptausschlaggebender Punkt, dass ich sage, ich möchte dann, wenn ich einen Wechsel anstrebe, auch wirklich wieder regelmäßig auf dem Platz stehen und einfach wieder diesen Wettkampfmodus jedes Wochenende wieder aufnehmen können. Das war ein großer Punkt und dann die anderen Punkte sind dann halt einfach großer Verein, große Historie, hier kann man was bewegen, hier ist was los, positiv als auch negativ, das gehört dazu und solche Dinge habe ich mir überlegt, auf die hatte ich Bock und so hat sich dann ein Gesamtbild zusammengesetzt, wo ich gesagt habe, ja, das möchte ich machen.
Wie kam der Kontakt zustande? Wer ist auf wen zugegangen damals?
Also ich meine, dass Amir sich bei meinem Berater gemeldet hatte. Also so der klassische Weg heutzutage, man wird angefragt, weil es bei mir natürlich auch nicht so war, dass ich ablösefrei war, beziehungsweise ich hatte noch Vertrag in Paderborn und dann ist natürlich auch noch der SC Paderborn damit beteiligt in der ganzen Nummer. Und dann ist es nicht ganz so easy, aber wir konnten uns relativ schnell einigen.
Genau, also Kontakt von Hansa an Berater. Mhm. Berater sagt, Marco, pass auf, ich habe hier ein Angebot. Ja. Dann wird ja auch irgendjemand von Hansa mal mit dir telefoniert haben. Mit wem hast du als erstes telefoniert und wie war das?
Ich hatte mit Amir zuerst telefoniert und dann mit Bernd Hollerbach noch. Mhm. Also ich hatte zwei Telefonate, die waren beide super positiv. Die hatten mir beide einen Weg aufgezeigt, wie das hier funktionieren soll. Es war klar, dass es hier einen großen Umbruch gibt, dass hier alles sich neu finden muss. Aber auch das hat eigentlich sehr, sehr spannend geklungen. Also man muss sich ja auch nicht immer ins gemachte Nest dann direkt reinsetzen, sondern ist ja auch cool, wenn man so sich so ein bisschen ausleben kann oder was formen kann, was aufbauen kann. Und alles, das waren Punkte, die auch so ein bisschen positiv da, auf der Positivseite waren, um das Ganze zu machen.
War es für dich ein Schritt zurück in die dritte Liga oder war dir klar, dass es ein Schritt zurück in die dritte Liga ist oder hast du es mehr so unter dem Motto gesehen, ich mache einen zurück, um vielleicht zwei wieder vorwärts machen zu können?
Ja, es gab dann am Ende des Tages gab es zwei Seiten. Entweder man bleibt in der zweiten Liga und sagt, ich bin dann Zweitligaspieler, aber hat vielleicht am Ende des Tages 10, 15, wenn es sehr gut läuft, vielleicht 25 Spiele gespielt, man weiß es ja vorher nicht. Oder man geht zurück in die dritte Liga mit der klaren Aussicht darauf, vielleicht 30 Spiele zu spielen, den Großteil von Beginn an. Auch das ist nicht garantiert, es gibt nie Garantien, es gibt Verletzungen, es gibt Konkurrenzkampf, es gibt Trainer, die einen mögen, nicht mögen, was auch immer. Aber in der Überlegung war mir eigentlich dieses Liga-Bild relativ egal, ob das jetzt zweite oder dritte ist. Ich hatte Bock, wieder auf dem Feld zu stehen. Ich hatte Bock, für einen Verein zu spielen, bei dem was los ist. Ich möchte erfolgreich sein und ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Ob das dann in der zweiten oder der dritten ist, mir relativ egal.
Du warst vor deinem Wechsel nach Rostock relativ lange verletzt, hast da mit sehr hartnäckigen Knieproblemen, um es mal so umreißen, zu kämpfen gehabt. Hast seit Februar kein Spiel gemacht. Ist das was, wo du sagst, es war eine relativ schwierige Zeit für dich auch?
Ja, um ganz ehrlich zu sein, ich kenne mich mit Verletzungen leider ein bisschen aus. Also es war nicht die erste und deswegen wusste man schon ein bisschen, wie man seinen Alltag dann bestreitet, wenn man in der Reha ist, wenn man dann so ein bisschen von Mannschaftsspieler auf Einzelkämpfermodus umschalten muss. Das gehört leider dazu, das ist das Berufsrisiko. Aber klar, Verletzungen sind nie schön und ja, Was für mich ein bisschen ärgerlich war, ist einfach mit einer Verletzung aus der Saison zu gehen und so ein bisschen ins Ungewisse zu starten, wie die Saisonvorbereitung dann aussieht. Und ja, musste dann die Saisonvorbereitung so ein bisschen nutzen, um auch ein bisschen Aufbauarbeit wieder zu leisten, wieder in meine Physis wieder aufzubauen, wieder in Form zu kommen. Und gerade in diese Phase rein kam dann eben das Angebot von Hansa Rostock, was das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger gemacht hat, eine Entscheidung zu treffen. Mache ich jetzt einen neuen Schritt, wo von mir direkt verlangt wird, wieder voll da zu sein, was ich körperlich wahrscheinlich noch gar nicht bin? Oder bleibe ich in Paderborn, wo alle wissen, wie mein Stand gerade ist, wo man mir die Zeit auch gibt? Aber am Ende des Tages habe ich mich dann trotzdem dafür entschieden, den Schritt zu gehen, um einfach aus der Komfortzone rauszukommen, um zu sagen, hier bin ich nicht derjenige, der 5 Monate verletzt war, sondern hier bin ich derjenige, der halt hier hinkommt und versucht zu zeigen, dass er direkt von Anfang an da ist.
Waren so Anfang des Jahres vielleicht sogar ein paar Zweifel da, ob man es nochmal zu alter Stärke zurückschaffen kann, wenn man so lange verletzt ist und so lange raus ist?
Hat man immer. Hatte ich auch schon, als ich mit 18 oder 19 mir das Kreuzband gerissen hatte, wo man sagte, mit 18 oder 19, ja, da wirst du ja auf jeden Fall nochmal deinen Körper so hinbekommen, dass du auf Top-Leistungen kommst. Auch da hatte man diese Zweifel und die hatte man jetzt auch wieder. Also die will ich auch nicht kleinreden, aber am Ende des Tages habe ich mich dann versucht, einfach so auf meine Reha zu konzentrieren, dass das so ein bisschen hinten runterfällt.
Die Sommervorbereitung konntest du ja zum Glück gut durchziehen, ja. Obwohl es bestimmt nicht einfach war. Ein halbes Jahr lang kein Pflichtspiel. Musstest du doll beißen? Hattest du Probleme oder ging das ganz gut?
Ja, also am Ende des Tages hatte ich ja meine Reha dann gemacht, war soweit fit, hatte keinerlei Beschwerden mehr. Und dann habe ich ja auch die ersten drei Wochen in Paderborn schon die Sommervorbereitung gestartet. Das lief reibungslos. Und dann kam ich hier hin. Das Pensum war super hoch unter Bernd Hollerbach, muss man ehrlicherweise zugeben. Dann kommt der Umzugsstress dazu, dann kommt alles, was mit dem Wechsel einhergeht, noch dazu. Hat mich auf jeden Fall belastet, hat mich auch körperlich wirklich an meine Grenzen gebracht, in Anführungsstrichen. Aber das Knie hat gehalten, also ich hatte keine Schmerzen, es gab keine Rückschläge, ich konnte jede Einheit mitmachen und von daher ist das für mich alles in Ordnung gewesen.
Gibt nicht wenige Fans, die von einem heimlichen Königstransfer sprechen bei dir, dem der FC Hansa da gelungen ist. Schmeichelt dir das oder siehst du das selber gar nicht so?
Nee, ich bin hier hingekommen und versuche hier wirklich einfach Vollgas zu geben, mein Bestes zu geben und bin aber schon so selbstbewusst, um zu sagen, wenn ich hier an meine Leistungsgrenze komme, dass ich hier schon Leistungsträger sein kann. Aber auch dafür gibt es keine Garantien und deswegen werde ich auch trotzdem mal wieder schwächere Spiele haben und ich werde auch wieder bessere Spiele haben, so, das wird sich zeigen, aber insgesamt versuche ich einfach, ja schon auch aufgrund meiner Erfahrung, aufgrund meines Alters auch einfach in der Mannschaft so ein bisschen voranzugehen.
Gutes Stichwort, ne?
Ja, in der Tat, du bist 29, ja, erwartest du es von dir dann auch selber in so einem Alter zu sagen, ich muss jetzt hier auch diese Rolle annehmen, ich muss vorangehen, ich bin Führungsspieler?
Ja, nur deswegen, weil ich es von mir erwarte, wird es nicht funktionieren. Also und nur weil ich 29 bin, wird es mir auch keiner schenken. Also ich muss schon versuchen, in jedem Training, in jedem Spiel mit gutem Beispiel voranzugehen. Das versuche ich auch und dann ergibt sich so eine Rolle dann, glaube ich, von ganz allein.
Du bist ja auch schon ein paar Mal als Kapitän aufgenommen.
Ja, das stimmt, ja.
Wobei ich da sagen muss, fand ich sehr bemerkenswert gegen Essen, als der eigentliche Kapitän Franz Pfanne dann so 10 Minuten vor Schluss eingewechselt worden ist. Du bist ohne zu zucken, ohne irgendwie Anstalten zu machen hin, hast ihm die Kapitänsbinde überreicht. Ist Loyalität dir sehr wichtig und sagt das vielleicht auch ein bisschen was aus, wie die Stimmung in der Mannschaft aktuell ist?
Ja, also wie gesagt, ist für mich eine Selbstverständlichkeit dann auch. Es gibt bei uns im Mannschaftsrat und was Kapitän angeht, klare Hierarchien. Und wenn der Kapitän oder in dem Fall der Vizekapitän oder wie auch immer, Franz ist ja Kapitän und gegen Osnabrück so, da habe ich ihm dann die Kapitänsbinde gegeben, weil ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Aber egal, die Hierarchie ist bei uns klar und deswegen ist es für mich das Normalste der Welt, dann einfach dem auch Genüge zu tragen und dann die Kapitänsbinde abzugeben. Weil am Ende des Tages ist es mir egal, ob ich die Binde am Arm habe oder nicht oder wie auch immer. Mein Spiel wird das nicht verändern.
Ja, aber trotzdem ist das ja auch ein Signal, ne? Wie du selber ja auch deinem Kapitän gegenüber stehst. Frag mal Philipp Lahm.
Ja. Also. Ja. Wir haben klare Strukturen in der Mannschaft. Die sind von jedem akzeptiert und das ist auch mit ein Grund, warum es bei uns in der Truppe so harmonisch läuft, glaube ich. Also es gibt keinen, der sich da irgendwie über die Mannschaft stellt. Es gibt keinen, der irgendwie Stunk macht, ob er spielt oder nicht spielt, was auch immer. Und ja, da versuchen wir, Führungsspieler in Anführungsstrichen, dann auch mit gutem Beispiel voranzugehen und das vorzuleben.
Mit wem spielst du denn in der Mitte eigentlich am liebsten?
gemeine Frage.
Ja.
Gemeine Frage.
Franz kann ja auch hinten spielen. Also.
Ja, nee, also ich habe jetzt mit Franz schon ein paar Mal gespielt, das hat gut funktioniert. Mit Jonas hat das auch sehr gut geklappt. Ich glaube, mit Jonas habe ich jetzt die meisten Spiele gespielt, das hat sich auch ganz gut eingespielt, auch mit Franz dann in der Innenverteidigung. Ich glaube, das ist schon die beste Konstellation, die wir so haben. Aber ich glaube, selbst wenn Franz und Jonas mal spielen sollten und ich bin raus oder was auch immer, dann muss man sich keine Sorgen machen. Also ich glaube, da haben wir eine gute Kombination insgesamt geschaffen.
Je nachdem, mit wem du spielst, ist die Aufgabenverteilung dann irgendwie anders? Oder?
Naja, ich glaube, wenn Franz mit mir spielt, dann ist es schon so, dass er mir so ein bisschen mehr den Rücken frei hält, prinzipiell, so wie es jetzt beim Tor zum Beispiel war, dass ich mit in die Box kann. Ne? Und wenn Jonas mit mir spielt, dann ist es, glaube ich, eher so, dass ich Jonas so ein bisschen den Rücken frei halte. Aber prinzipiell sind die Aufgabenverteilung in der relativ gleich auf beiden Positionen, deswegen ergibt sich das im Laufe des Spiels dann. Ja.
Bisher hast du in deiner Karriere maximal 3 Saisontore erzielt. Das war in Mannheim zweimal der Fall. Mhm. Einmal, als ihr aus der Regionalliga aufgestiegen seid und dann auch in der Drittligasaison. Jetzt stehst du schon bei 2 Treffern. Wir haben noch nicht mal Halbserie. Also ich habe das Gefühl, da wackelt ein Rekord.
Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich die 3 knacke. Aber selbst wenn es jetzt bei 2 bleibt und wir eine erfolgreiche Saison spielen, dann bin ich damit auch zufrieden. Aber klar, jedes Tor tut mir persönlich auch gut. Also deswegen würde ich mich nicht dagegen wehren, noch das ein oder andere zu machen.
Passend dazu eine Fanfrage. Ja. Beim Torschuss lieber volles Risiko, Vollspann oder doch lieber mit Gefühl mit der Innenseite?
Ich würde schon lieber mit Gefühl und der Innenseite sagen, aber die Wahl, wie man schießt, hängt, glaube ich, immer von der Situation ab. Ich glaube, das ist bei vielen Spielern sehr instinktiv. Aber prinzipiell würde ich, glaube ich, schon sagen, dass die bei mir zumindest die Erfolgswahrscheinlichkeit mit der Innenseite ein bisschen überlegter höher ist als so dieses Draufgehaue.
Wir haben ja gegen Haching sehr gut gesehen, ne?
Ja, das stimmt. Ja,
was für ein geiles Tor. Mhm. Du bist auch ein Mann der ruhenden Bälle. Also du schießt viele Freistöße, viele Ecken. Hast du das früher auch schon regelmäßig gemacht oder ist das jetzt eine neue Rolle für dich, Hansa?
Teils, aber so wie hier noch nie. Also ich habe immer mal wieder übernommen, wenn andere Schützen irgendwie ausgewechselt wurden oder nicht auf dem Feld standen oder wie auch immer. Aber so die Rolle, wie ich es jetzt in dieser Saison habe, habe ich eigentlich noch nie gehabt. Aber ich fühle mich wohl damit. Also ich versuche dann auch im Training mich auf die Dinge zu fokussieren, versuche mit den Jungs zu sprechen. Und das dann auf dem Feld umzusetzen, auch mit Simon und Markus zusammen, die ja die Standards bei uns übernehmen. Die lassen sich auch immer wieder was einfallen, sprechen mit uns. Und ja, ich glaube, insgesamt sind wir nicht ganz ungefährlich nach Standards diese Saison.
Du hast ja auch ein bisschen Konkurrenz, ne? Also man sieht ja dann häufiger mal Alex Rossipal da auch stehen oder Adrien Le Beau. Auch Chris Kinzombi hat es ja im Pokal gezeigt, dass er auch dann direkte Freistöße verwandelt.
Ja, für die direkten Sachen bin ich nicht so zuständig.
Wie sprecht ihr euch denn da tatsächlich generell ab? Also ist das so ein bisschen, wie man sich gerade fühlt? Ist das situationsabhängig, positionsabhängig, auch ob man mit dem linken oder mit dem rechten Fuß das Ding eher reinschlägt?
Ja, ob das jetzt ein Linksfuß oder Rechtsfuß ist, ist eigentlich schon vorbestimmt auch von den Trainern, beziehungsweise was wir uns so unter der Woche erarbeiten. Wie wollen wir den Ball reinspielen? Wo soll er landen? Wer von den Kopfballspielern läuft wohin? Das sind so Sachen, die erarbeiten wir uns unter der Woche. Das ist dann eigentlich relativ strikt vorgegeben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit Adri oder mir, wenn es darum geht, wer von uns als Rechtsfuß das schießt, dann ist das mehr oder weniger abhängig davon, wer fühlt sich im Spiel gerade gut. Habe ich jetzt vielleicht zweimal verkackt, dann übernimmt Adri oder andersrum, dann übernehme ich. Haben wir uns irgendeine Variante ausgedacht? Also wir sprechen da relativ viel miteinander und das ist eigentlich relativ egalitär, wer dann das Ding übernimmt.
Mhm. Könnt ihr da eure eigenen Ideen eigentlich mit einbringen oder gibt da wirklich der Co-Trainer den Kurs vor?
Ich glaube, wir sollen das sogar, unsere eigenen Ideen einbringen. Okay. Also gerade wenn wir so Freistöße kurz ausführen und so ein bisschen individuelle Klasse in Anführungsstrichen walten lassen sollen, dass der Gegner auch nicht immer weiß, was auf ihn zukommt, dann sollen wir uns auch einbringen. Aber klar, es gibt ein Grundgerüst, dass die Co-Trainer vorgeben, dass sie auch erarbeitet haben über die Wochen. Und das wäre jetzt Schwachsinn, das dann über den Haufen zu werfen.
Und wenn man sich die erste Ecke gegen Bielefeld anguckt, das war gewollt, ne? Also das war jetzt nicht, dass der dir irgendwie abgerutscht ist, weil wenn man allein die Laufwege deiner Kollegen sieht, das Ding wäre beinahe wirklich durchgegangen, ne? So wie er das vorgestellt hat.
Ehrlicherweise hatten wir das schon zweimal probiert, da ist mir der Ball ziemlich abgerutscht. Aber deswegen konnte man uns auch nicht scouten. Deswegen war ein Vorteil für uns. Und also der Ball sollte da hinkommen. Ist natürlich immer mit ein bisschen Risiko verbunden, wenn es klappt. Dann sieht man super aus und wenn es nicht klappt, dann sieht man halt auch mal aus wie ein Idiot. Aber das muss man in Kauf nehmen bei solchen Aktionen, wenn man sich da mal was einfallen lässt. Und ja, schade, dass es nicht ganz geklappt hat.
Aber welche Variante wann dran ist, das entscheidet ihr schon dann tatsächlich selber. Es ist nicht so, dass die Trainer sagen, also gleich bei der ersten Ecke müssen wir es genau so machen.
Teils. Also manchmal ist es so, dass man sagt, komm, wir nehmen uns gleich die erste und versuchen das. Manchmal ist es so, dass man erstmal guckt, wie stellt sich der Gegner auf uns ein, vielleicht haben sie irgendwas verändert, wie verteidigen sie es, um dann zu entscheiden, können wir diese Variante, die wir uns jetzt ausgedacht haben, überhaupt spielen? Klappt die nicht? Aber ja, insgesamt sind wir relativ frei, was wir machen.
Interessant.
Finde ich auch. Ist da tatsächlich eine Kommunikation auch mit den Trainern möglich? So, sag mal, wenn es in der ersten Viertelstunde, ersten 20 Minuten noch gar keinen Eckball gab, dass man sagt, pass mal auf, wenn es die Ecke gibt, versuchen wir was? Oder seid ihr da dann alleine in der Entscheidung?
Wir sind meistens relativ alleine in der Entscheidung, aber sollte es jetzt irgendwie eine Verletzungsunterbrechung geben oder, keine Ahnung, Pyro wird gezündet, oder es kommt einfach zu einer Unterbrechung im Spiel und wir haben Trinkpause oder sonst irgendwas, dann kann schon sein, dass mal noch eine Ansage kommt von den Co-Trainern, um uns einfach zu helfen. Aber ansonsten ist es natürlich für die Trainer schwer, da einzugreifen. Ja. Aber vielleicht in der Halbzeit nochmal, vielleicht sagen sie uns in der Halbzeit, ey, die erste Ecke nach der Halbzeit könnt ihr es probieren, es wäre theoretisch möglich, ihr könnt das selber entscheiden, wollt ihr es machen oder nicht. Also, ja, unterschiedliche Varianten möglich.
Ja, zumal ja Freistöße, also runde Bälle ja ein absolutes Stilmittel, gerade in der dritten Liga sind. Ne?
Ja, also es ist nicht zu unterschätzen. Ich finde es auch wichtig, dass wir das unter der Woche immer wieder auf dem Trainingsplatz dann trainieren, weil ja, es kann ein knappes Spiel, kann entschieden werden dadurch. Wir haben leider die Saison auch schon die Erfahrung gemacht, dass wir einige knappe Spiele dadurch abgegeben haben. Wenn ich ans Aachen-Spiel denke oder auch an das Ingolstadt-Spiel denke, wo wir schon Punkte einfach verloren haben, weil wir dann in den Situationen was zugelassen haben.
Jetzt haben wir viel über Ecken gesprochen. Wie sieht es mit Elfmetern aus? Auch eine Option für dich?
Das überlasse ich Jonas.
Das hat er abgewichst gemacht im Pokal. Ne? Wobei ja, Adilebo am ersten Spieltag ja auch relativ auch, souverän. Ne?
Ja, also ich bin jetzt noch nie so der prädestinierte Elfmeterschütze gewesen. Ich würde prinzipiell hingehen und mir das zutrauen. Aber ich glaube, wir haben im Team andere Spieler, die das schon häufiger gemacht haben und die das auch mit Selbstvertrauen erledigen. Deswegen bin ich jetzt nicht derjenige, der sich da in den Vordergrund stellen muss.
Aber wenn es drauf ankommen würde?
Wenn es drauf ankommen macht, würde, dann würde ich hingehen. Ob ich dann treffe? Weiß man nicht, aber ich würde versuchen, das Ding mit Überzeugung irgendwie zu schießen. Und wenn der Torwart den hält oder wenn er an Pfosten geht oder was auch immer, dann soll es so sein. Aber Ziel ist natürlich schon, den reinzuhauen.
Würden wir uns sehr freuen.
Ja, ich auch.
Ja. Sprechen wir mal über deine Rückennummer. Ja. Du hast ja die 5 neu für dich. Da war Jonas Döckner ein bisschen schneller. Du hattest bisher immer die 6,
genau,
logischerweise. Ja. Hat das für dich irgendwie eine besondere Bedeutung?
Nee, nicht wirklich. Also ich bin hier hingekommen, habe mir angeguckt, welche Nummern noch frei sind. Ich glaube, da war unter den einstelligen Zahlen, ich glaube, noch die 5 und die 9. Bei der 9 habe ich mich jetzt nicht so gesehen, deswegen habe ich gesagt, ich nehme die 5. Also ich habe immer ganz gern einstellige Trikotnummern und dann die 5 ist direkt neben der 6. Also es gab jetzt keine großen Hintergedanken dabei.
Die 5 ist auch nicht die schlechteste Nummer. Die hat viele Jahre auch der Olli Hüsing bei uns getragen, ja, genau, der ja sehr, sehr beliebt war. Also insofern.
Nö, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Ich finde die Nummer ganz cool, deswegen alles gut.
Aber in deiner bisherigen Profikarriere hast du tatsächlich immer das Glück gehabt, in Anführungsstrichen mit der 6 spielen zu können, ne?
Genau, ich bin damals von Augsburg weg. Also in Augsburg hatte ich ja so einen Profivertrag. Als junger Spieler, da hatte ich irgendeine hohe Nummer. Ich glaube, die 29 war das. Aber bei der U23 hatte ich auch immer die 6. Dann bin ich nach Mannheim gewechselt. Die 6 war frei und dann bin ich von Mannheim nach Paderborn gewechselt, da war auch die 6 frei. Deswegen hat sich das bisher so durchgezogen. Jetzt in Rostock war Jonas ein bisschen schneller, aber ist jetzt nicht so, dass ich ohne die 6 auf dem Rücken nicht spielen könnte.
Ja, es gibt, glaube ich, Spieler, die da so ein bisschen abergläubisch sind.
Mit Sicherheit gibt es Spieler, die, denen ist das wichtiger. Ja.
Bist du irgendwie in irgendeiner Weise abergläubisch? Hast du irgendwelche Rituale, wo du sagst, das muss so sein, ansonsten wird es heute kein guter Tag?
Nee, also ich bin da nicht so, ich brauche schon so meine Abläufe am Spieltag, aber ob ich jetzt diese Übung noch mache oder nicht mache oder ob ich das gegessen habe oder das gegessen habe, das macht mir kein Kopfzerbrechen, aber so einen groben Tagesablauf bei Spielen, der ist mir schon wichtig, ja.
Kommen wir mal zur Mannschaft. Mit wem im Team verstehst du dich dann besonders gut und verbringst vielleicht auch in der Freizeit mit dem Zeit?
Also auf dem Zimmer war ich immer mit Cedric Hahnbrock. Mit dem verstehe ich mich sehr, sehr gut. In der Kabine sitze ich neben Jonas und Franz. Das passt auch positionstechnisch ganz gut. Mit denen komme ich auch ganz gut klar. Mit Nico und seiner Frau waren wir schon ab und zu einen Kaffee trinken. Also durch die Bank verstehe ich mich eigentlich mit allen sehr, sehr gut. Also ich bin davon überzeugt, dass die Truppe ist sehr homogen. Es gibt keinen Quertreiber, also ich komme wirklich mit allen sehr gut klar.
Ja, ist ja die Harrenbruck auf dem Zimmer ja auch eine richtige Plaudertasche, ne? Also da kommst du ja nicht ins Schlaf abends wahrscheinlich.
Nee. Wir kommen schon zurecht. Bisschen schade, dass er jetzt verletzt war und die letzten Auswärtsspiele nicht mit dabei war. Dann war ich mit Opi auf dem Zimmer. Auch das super angenehm. Also wirklich gab es gar keine Probleme.
Ja, Sadie, ein bisschen schade, dass er noch nicht so richtig reingefunden hat. Er hat ja schon aufblitzen lassen, welche Qualitäten der mitbringt, ne?
Ja, ich glaube, wir sollten ihm die Zeit geben, um richtig fit zu werden, um seine Probleme loszuwerden. Und dann werden wir noch sehr, sehr, sehr viel Freude an ihm haben, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, ich glaube auch, der Ball ist sein Freund, ne? Das kann man schon so sagen.
Ja, und er will ihn auch die ganze Zeit haben. Also das wird uns mit Sicherheit sehr, sehr helfen. Da bin ich wirklich davon überzeugt.
Kanntest du eigentlich schon jemanden aus dem Team vorher? Hast du schon mal mit irgendeinem Spieler zusammengespielt vorher?
Tatsächlich nicht, nur aus Spielen gegeneinander. Also ich habe ja jetzt auch schon ein paar Spiele gegen Hansa gemacht und dann halt gegen Schumi, gegen Nico, gegen Rossi, gegen Alex gespielt. Von daher kennt man sich und ja, dadurch, dass Alex und Adi zum Beispiel auch schon in Mannheim waren, gab es da relativ schnell eine Connection, gab es direkt Gesprächsthemen. Also das war gar kein Problem, hier anzukommen. Mhm.
Du hast in Paderborn mit David Kinsombi zusammengespielt, ja. Jetzt mit seinem kleinen Bruder Chris. Ja. Manchmal spielt der Fußball eine ganz komische Rolle oder schreibt ganz verrückte Geschichten. Wie unterscheiden sich die beiden und wo sind sie sich vielleicht auch ähnlich?
In ihrem Wesen sind sie sich doch sehr, sehr ähnlich, muss man sagen. Beides sehr, sehr entspannte Menschen, strahlen sehr viel Ruhe aus beide. Muss man sagen. Ich glaube, David ist ein bisschen, ja, auch aufgrund der Position, ein bisschen defensiver, ein bisschen, ja, ohne dass das negativ klingt, ein bisschen erwachsener in seinem Spiel, weil Chris ist ja schon jemand, der immer wieder das Risiko sucht, immer wieder das 1 gegen 1 sucht und auch mit Fehlern sehr, sehr gerne lebt, weil er das Risiko halt geht. Ich glaube, darin unterscheiden sie sich, aber ansonsten sind sie doch sehr, sehr gleich.
Ja, ein bisschen Schalk auch im Nacken manchmal.
Auf jeden Fall. Das gehört auch dazu.
Bei Chris hat man manchmal das Gefühl, so, wenn er auch so ein bisschen verschmitzt dann auch um die Ecke kommt und so. Da sind sie
ja, auf jeden Fall. Also sparsam kann man mit denen auf jeden Fall.
Ja, dann haben wir noch eine Fanfrage, die etwas zum Niveau, vor allen Dingen dem technischen Niveau in der dritten Liga abzielt. Wie siehst du das? Ist das technische Niveau in der dritten Liga in den vergangenen Jahren eher gestiegen, gesunken oder stagniert ist? Wie beobachtest du das?
Ich glaube, dass der Fußball in der dritten Liga einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat. Ich habe ja in Mannheim meine Drittligaspiele gemacht, das ist jetzt 4 Jahre her. Ich habe dann quasi meinen Ausflug in die zweite Liga gemacht und bin jetzt wieder zurück. Und ich finde schon, dass es deutlich anspruchsvoller geworden ist, in der dritten Liga zu spielen. Ich meine, physisch war es schon immer sehr, sehr schwierig in der dritten Liga. Es ging schon immer zur Sache, es war schon immer schwierig. Es waren immer enge Spiele, egal gegen wen, ob gegen Tabellenführer oder gegen Tabellenletzten. Es war immer schwer. Aber auch auf einer taktischen und technischen Ebene ist das mittlerweile sehr, sehr hoch. Und natürlich, man merkt den Unterschied zur zweiten Liga, aber der Abstand ist nicht mehr so groß, wie es vielleicht vor 5 oder 6 Jahren war.
Ja, wie du es schon gerade gesagt hast, man hat wirklich das Gefühl, das ist eine so ausgeglichene Liga, da kommt es tatsächlich auf Tagesform an. Oder ob ein Schiri vielleicht mal eine Situation richtig oder nicht richtig sieht und vielleicht eine rote Karte oder einen Elfmeter gibt, weil es kein VAR gibt, wo es dann wirklich an kleinen Stellen ein Spiel entschieden werden kann. Ne?
Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn man dann mal ein Tor schießt, dass man halt nicht direkt in Euphorie verfällt oder den Fokus verliert, sondern es entscheiden wirklich einzelne Momente in der Liga. Alle Spiele sind knapp. Deswegen muss man gucken, dass man dauerhaft aktiv ist in der Birne und im Spiel bleibt.
Welche Ziele hast du dann für diese Saison?
Oh, ich möchte jetzt bis zur Winterpause erstmal noch ein paar Punkte holen, um im gesicherten Mittelfeld zu stehen. Dann eine gute Rückrundenvorbereitung haben mit dem neuen Trainerteam zusammen und uns dann einfach stabilisieren im Laufe der Rückrunde. Den einen oder anderen Punkt, den wir liegen lassen haben gegen den einen oder anderen Gegner, den möchte ich schon nochmal zurückholen, auch in der Rückrunde. Und ansonsten, ich glaube, einfach eine stabile Runde spielen ohne Sorgen würde dem Verein gut tun, würde uns als Mannschaft gut tun. Und dann können wir uns im nächsten Sommer dann neue Ziele setzen und neu aufstellen, in Anführungsstrichen, einfach ein bisschen mit mehr Stabilität dann auch in die Vorbereitung schon reingehen, um dann auch stabiler in die Saison zu starten. Aber das ist ja alles noch so weit weg, deswegen erstmal noch ein paar Punkte holen, um ins gesicherte Mittelfeld zu kommen.
Du hast ja schon gesagt, im Team bist du mittlerweile und auch sehr gut angekommen. Das lief alles super. Fühlst du dich in Rostock denn auch schon angekommen? Hier an der Küste bist du ja eigentlich ein Kind der Berge, kann man ja fast sagen.
Ja, so Alpenvorland. Aber ja, es ist natürlich was Neues für uns, auch für meine Frau. Sie hat am Anfang so ein bisschen gemeint, fühlt sich an, als wenn man so ein bisschen ins Ausland gewechselt wäre, weil jetzt einfach das Meer direkt vor der Haustür, sind wir nicht gewohnt. Und es hat den Sommer natürlich super speziell gemacht für uns. Ja, wenn wir gerade abends dann, wenn ich vom Training nach Hause gekommen bin, dann noch die Abendrunde mit dem Hund dann irgendwie am Strand machen konnten, statt jetzt irgendwie in der Stadt oder im Wald, hat uns das natürlich viel gegeben. Und der Sommer war natürlich auch super warm, super lange. Deswegen war das richtig cool. Wir konnten uns viel anschauen. Und jetzt, wenn das Wetter so ein bisschen schwieriger wird, wenn es ein bisschen windiger wird und regnerischer, dann hat man so dieses typische Ostsee- und Nordsee-Feeling. Hat auch irgendwie was. Also bisher hat es mich noch nicht mal gestört.
Aber deine Familie mit Kind, die leben jetzt mittlerweile auch schon in Rostock.
Ja. Das haben wir relativ zügig hinbekommen, dass wir eine Doppelhaushälfte bekommen haben. Relativ schnell war ich sehr glücklich drüber und dann natürlich der Umzug hat sich ein bisschen gezogen, aber die sind mittlerweile gut angekommen, wir sind alle hier, es klappt alles, deswegen auch das war für mich super wichtig, dass das einfach relativ reibungslos läuft.
Deine Frau und Kind sind ja auch ziemlich oft bei den Heimspielen. Also
immer wenn es geht, ja. Meine Frau hat sich mittlerweile schon fast daran gewöhnt, dass jedes zweite Wochenende irgendwie Heimspiel ansteht. Gehört mittlerweile zur Tagesordnung. Freut mich super, dass da so hinter mir steht und mir den Rücken frei hält. Ja, und unsere kleine Tochter wird halt einfach direkt mitgenommen. Die wird direkt dran gewöhnt. Und mittlerweile ist es so, dass sie die erste Hälfte immer relativ, aufmerksam verfolgt und die zweite Hälfte dann schläft.
Wie alt ist deine Tochter?
Die wird im Dezember dann 10 Monate alt.
10 Monate, ja, ja. Oh Gott.
Ja. Deswegen schießt die Tore in der ersten Halbzeit, ja?
Mhm. Ja, genau.
Wie ist der Kontakt so zwischen den Spielerfrauen? Und da gibt es ja auch bei Mannschaftskollegen auch Kinder, die auch tatsächlich ja fast in dem Alter sind oder so rundherum. Also der Trainer hat ein bisschen ältere Kinder, aber ansonsten hat sich das auch schon alles gut eingespielt?
Ja, gut. Die Mädels haben, glaube ich, auch eine WhatsApp-Gruppe untereinander, verabreden sich da immer wieder mal. Kleinere Gruppen, größere Gruppen, wie auch immer. Gestern zum Beispiel waren wir spontan bei Dominik Lanius und seiner Frau. Die sind ja auch frisch gebackene Eltern, waren zum Kaffee trinken.
Herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal. Ne?
Nochmal herzlichen Glückwunsch, ja, offiziell auch von mir. Und solche Sachen klappen immer besser. Man lernt sich immer besser kennen. Und ja, bin mal gespannt. Auf die Weihnachtsfeier, da kommen ja alle.
Ja, Weihnachtsfeier und ich glaube auch bestimmt eine Weihnachtsmarktrunde mal, gerade mit den Kindern.
Genau. Also
bisschen Karussell fahren.
Ich finde dadurch, dass viele Spieler bei uns Kinder haben, ist es auch relativ einfach, da sich zu connecten und auch für die Kinder so ein bisschen sich zu treffen. Macht Spaß.
Ja, das klingt so banal, ne? Aber ich glaube, dieses Drumherum ist auch ganz doll wichtig, dass man sich wohlfühlt, dass sich auch die Familie wohlfühlt, dass man untereinander Kontakt hat, also innerhalb der Mannschaft und wie gesagt eben auch die Frauen untereinander.
Nee, das ist super wichtig und das darf man wirklich überhaupt nicht vergessen. Umso besser sich die Frauen und Kinder wohlfühlen in einer neuen Stadt. Es ist ja auch für sie immer neues Umfeld. Man wird wieder rausgerissen aus den Alltagsroutinen, muss sich wieder neue Freunde suchen, in Anführungsstrichen, neue Einkaufsmöglichkeiten, alles drum und der ganze Alltag verändert sich wieder von vorne. Und für uns Spieler ist es immer relativ leicht. Wir kommen morgens hier hin und haben direkt 25 neue Freunde, mit denen wir jetzt unserem Hobby nachgehen können. So, das ist relativ einfach für uns. Aber für Frauen und Kinder ist es dann immer nicht ganz so easy und deswegen bin ich froh, dass es hier relativ gut geklappt hat.
Habt ihr schon einen Lieblingsplatz, also du und deine Family?
Also wenn wir, jetzt im Sommer sind wir immer nach Heiligendamm gefahren, abends noch an den Strand, da war es dann nicht ganz so überlaufen, haben dann immer noch unsere Runde gedreht und ansonsten sind wir mal hier, mal dort, also wirklich, wir versuchen alles so ein bisschen, bisschen aufzusaugen hier und gucken uns alles mal an.
Kleiner Tipp am Rande, also nach 18 Uhr ist das Wetter immer noch schön, aber die meisten Urlauber sitzen schon am Buffet und essen, also da kann man wunderbar an der Ostsee den Sonnenuntergang genießen und auch nochmal eine Runde baden gehen und ja, das ist schön. Ja, und es ist, wie du schon sagst, sehr wichtig, dass man auch so ein, zwei Punkte hat, wo man sich dann auch ein bisschen erholen kann oder wie auch immer ein bisschen Kraft tanken kann. Du hattest vorhin schon davon gesprochen, es gibt so ein paar Sachen, Tagesroutinen, gerade am Spieltag. Wie sieht denn so ein Spieltag für dich aus, sagen wir mal bei einem Heimspiel? Auswärts ist es wahrscheinlich relativ durchgetaktet und nicht so spektakulär, aber wie sieht es beim Heimspiel aus?
Ja, beim Heimspiel ist es so, dass ich eigentlich immer so zwischen 7 und 8 aufstehe, Kaffee mache, die Kleine versorge und dann erstmal mit dem Hund raus. Bisschen frische Luft schnappen, tut mir auch gut, um direkt wach zu werden, alles drum und dran. Und dann ist es ein relativ relaxter Morgen, bis so 3-4 Stunden vor Spielbeginn. Dann esse ich mein Essen, gehe nochmal duschen und dann ist schon Abfahrt zum Stadion. Und dann hier mit Besprechung und allem drum und dran. Dann habe ich hier im Stadion dann mein Ablauf, der relativ gut getaktet ist mit meinen Aktivierungsübungen und meinen Sachen. Und dann geht's schon raus zum Aufwärmen. Also das ist relativ, relativ entspannt. Aber sobald ich quasi im Auto sitze und ins Stadion fahre, dann ist es bei mir relativ getaktet.
Er schnuppert gut, wenn er spielt. Er geht nochmal duschen vorm Spiel.
Das ja, ja.
Warm duschen. Ne? Ja, ja. Fällt dann 10 Minuten von der Erwärmung weg. Wir haben eine Fanfrage bekommen zum, ich will es mal so sagen, zum kleinen Marco, also zu deiner Kinder- und Jugendzeit. Wie hast du angefangen und wo hast du angefangen, Fußball zu spielen?
Mein erster Jugendverein war der Verein, wo mein Papa auch Fußball gespielt hat, also so bei uns zu Hause halt. Ich wollte aber erst gar nicht.
Ach so,
ja, ja.
Wir sind gespannt.
Die Geschichte erzähle ich immer wieder. Also ich war 5 oder 6, mein Bruder war 3 und mein Papa wollte uns mit zum Fußballtraining halt nehmen, wollte uns an sein Hobby halt auch heranführen und da reinschnuppern lassen. Und ja, mein Bruder mit 3 direkt, ich bin dabei, gar kein Problem, alles drum und dran. Ich wollte nicht so recht, aber bin halt trotzdem mit und dann irgendwann nach zwei, drei Trainings war das Feuer in mir zu erkennen gewesen und dann ging's los. Ja.
Was wolltest du denn eigentlich, wenn du keinen Fußball wolltest?
Weiß ich nicht.
Ich dachte, jetzt enthüllst du hier Ballett.
Keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach nur Angst gehabt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay. Aber das ist jetzt schon über 25 Jahre her, deswegen Schnee von gestern.
Hast du denn, apropos Schnee, guter Stichwort, hast du denn mal dich in anderen Sportarten ausprobiert, vielleicht irgendwelchen Ski-Alpinen oder irgendwelchen Dingen?
Nur hobbymäßig, also wir waren natürlich mit meinen Eltern, auch mit der Schule, mit Freunden dann immer wieder auch in den Bergen Skifahren, Snowboard fahren. Habe ich aber dann mit Anfang 20 das letzte Mal gemacht, also... Mhm.
Vielleicht ist die Gefahr auch ein bisschen zu groß wahrscheinlich. Ne?
Ja, einfach, ich möchte mir nicht die Blöße geben, dass da was passiert und dann muss ich hier zum Verein kommen und sagen, ey, ich falle hier ein halbes Jahr aus, weil das und das passiert ist.
Dumme Geschichte mit dem Kreuzband.
Dumme Geschichte, klar. Das passiert beim Fußball schon häufig genug, da muss es nicht auch noch beim Skifahren passieren. Deswegen halte ich mich da zurück, aber nach der Karriere wird das mit Sicherheit wieder kommen, also macht riesig Spaß.
Es hält sich ja das Gerücht, ich weiß gar nicht, vielleicht kannst du es bestätigen oder ausräumen, dass Profifußballer bestimmte Sportarten auch gar nicht machen dürfen. Alles, was mit, also alles, was risikobehaftet ist. Ist das so, dass einem das vorgeschrieben wird?
Also ich will jetzt keine Vertragsdetails von irgendjemand anders ausplaudern, aber ich meine, dass es bei mir nicht im Vertrag steht und dass es mehr oder weniger so ein mündliches Agreement ist zwischen Verein und Spielern. Aber es ist natürlich jeder für sich selbst verantwortlich. Also wenn jemand Skifahren gehen möchte, dann soll er es machen. Ich glaube, das bekannteste Beispiel ist Manuel Neuer, dem das passiert ist.
Absolut.
Das wäre bei weitem nicht irgendwie in der Presse gestanden, wäre halt nichts passiert. Ne? Also es gibt mit Sicherheit genügend Spieler, egal in welcher Liga, die Wintersport nachgehen. Und dann passiert auch nichts und dann ist auch alles in Ordnung. Aber ich persönlich möchte einfach das Risiko minimieren und dass es nicht zu dem Tag kommt, wo man sagt, Amir, mein Knöchel ist kaputt, weil...
Ja.
Ja, das möchte ich einfach verhindern. Dafür ist mir meine Karriere einfach zu viel wert und das kann ich dann machen, wenn meine Karriere mal vorbei ist.
Dann lass uns doch mal auf deine bisherigen Stationen so ein bisschen schauen. Der erste Verein, wenn ich das richtig recherchiert habe, BC Blossenau.
Ist genau, das ist der Jugendverein, von dem ich gesprochen habe. Ja, ja das ist, da gab es die klassischen FE-Jugenden, wo man angefangen hat und halt mit seinen Freunden gekickt hat. Das war cool, ja.
Wofür steht BC? Ballclub oder was ist?
Ich glaube Ballclub, ja.
Oder Bowling.
Nee, das, ich glaube schon Ball.
aber keine Ahnung. Ganz kleines.
Also der Ort hat, ich glaube, 300 Einwohner. Und das war im Endeffekt ein Zusammenschluss aus 3 oder 4 Orten, aus denen wir kommen. Und um halt einfach eine Jugendmannschaft überhaupt zusammenzubekommen, ne, in der jeweiligen Altersgruppe.
Mhm.
Und dann ging es weiter nach Nördlingen.
Genau.
Da hast du von bis 2008 in etwa.
Genau, da habe ich eigentlich nur meine D-Jugend verbracht, also diese U12 und U13 Mannschaften. War im Endeffekt einer von zwei größeren Vereinen bei uns in der Region, um einfach mal zu sagen, okay, die talentierteren Spieler aus den kleinen regionalen Orten können da mal zusammenkommen und versuchen da irgendwie mal ein bisschen höher zu spielen, in Anführungsstrichen. Und ja, dadurch, dass ich da gespielt habe, kam ich dann auf das Radar von Augsburg. Ja,
ja, also das war jetzt schon ungefähr so 30, 35 Kilometer von deinem Heimatort,
genau,
weg.
Genau.
Und dann aber nach Augsburg, das war dann doch schon ein bisschen größerer Sprung. Ne? Also nicht nur sportlich, auch was die Entfernung angeht.
Ja, das war ein größerer Sprung und das war auch für meine Eltern nicht so leicht, weil wir, meine Mama ist immer gefahren, hat mich zum Training gefahren, hat mich auch wieder abgeholt. Und dann im Laufe der Zeit hat sich aber ja, so eine Fahrgemeinschaft entwickelt, die aus 4 Spielern und dann den jeweiligen Eltern auch bestand und dann konnte man sich ein bisschen abwechseln. Das hat auf jeden Fall geholfen, um ein paar Kilometer zu sparen.
Das heißt, du bist dann in Augsburg nicht ins Internat gegangen?
Nein, nein. In Augsburg gab es zu der Zeit noch kein Internat. Das wäre so entweder so eine, wie sagt man?
Gastfamilien
oder so Wohnungen gewesen, wo dann...
Wohngruppen dann?
Ja, so Wohngruppen, mehr oder weniger. Aber meine Eltern wollten das nicht und die Entfernung war jetzt auch nicht so groß, um das machen zu müssen, unbedingt. Es ging auch so, aber halt gerade so.
Ja, das waren so roundabout 100 Kilometer, also, oder? Oder 80 wenigstens.
Ja, es waren einfach 80 Kilometer, die man so ja, einmal die Woche fahren musste. Also meine Eltern mussten die einmal die Woche fahren und ansonsten hatten wir die Fahrgemeinschaft. Aber ja, es war schon hart an der Grenze, also ein paar Kilometer mehr. Hätte man sich das wirklich überlegen müssen, ob man nicht Internat macht. Hm. Aber im Nachhinein bin ich sehr, sehr froh darüber, dass wir es so handhaben konnten, wie wir es gemacht haben, weil ich einfach weiterhin zu Hause leben konnte.
Und dann hast du ja in Augsburg bis zur U23 gespielt und sogar bei den Profis mittrainiert und
genau.
Ein paar Mal, glaube ich, sogar auf der Bank gesessen, aber es hat nicht zum Bundesligaspiel gereicht.
Nee, leider nicht. Ich war nach meiner U19, hatte ich einen 3-Jahres-Vertrag in Augsburg unterschrieben und war im ersten Jahr direkt, ich glaube, 4-mal im Kader. Ja, das läuft ja super, nächstes Jahr ist mein Jahr und dann in der Sommervorbereitung kam dann die erste größere Verletzung und das ist jetzt immer so das Ding, dann kam die erste größere Verletzung, wer weiß, was passiert wäre, vielleicht hätte es trotzdem nicht gereicht, vielleicht hätte es gereicht, man weiß es nicht, es ist so gekommen, wie es gekommen ist.
Ja, du kannst nur nach vorn schauen, also das ist ja,
deswegen,
nach hinten zu schauen ist Quatsch.
Ne? Hätte, wenn und aber am Ende des Tages ist es wahrscheinlich eine Kombination aus: Es hat dann doch nicht ganz gereicht und die Umstände waren auch nicht förderlich, dass es am Ende so gekommen ist.
Ich will nochmal zurückschauen. Hast du eigentlich noch Kontakt zu deinen Mitspielern oder ehemaligen Trainern, gerade so im Jugendbereich, die dann vielleicht mit Stolz deine Karriere auch verfolgt haben?
Ja, ich habe mit Sicherheit noch den einen oder anderen Kumpel auch zu Hause, mit dem man sich immer wieder trifft, auch Verwandtschaft, die natürlich damals auch beteiligt waren. Mein Papa war ja früher auch ganz früher mal kurze Zeit mein Trainer, aber so richtig in die ersten Trainer, die ich hatte, da habe ich leider keinen Kontakt mehr dazu, nein.
Dann bist du von Augsburg nach Mannheim gegangen, damals vierte Liga, Regionalliga Südwest, für dich so der Schritt zu sagen, ich fange nochmal quasi bei Null an, also was den Fußball dann im Männerbereich angeht?
Ja, die Konstellation war so, dass mein Vertrag in Augsburg ausgelaufen ist zum 30.06. und ich aber mir Ende März das Kreuzband gerissen hatte. War dann klar, dass mein Vertrag in Augsburg nicht verlängert wird. Also es musste mich ein Verein nehmen mit dem Wissen, dass ich erst im November oder Dezember wieder auf der Platte stehe. Und war dann wirklich froh, dass es überhaupt Mannheim gab, die gesagt haben, ja, wir gehen das Risiko ein, wir wissen nicht, wie kommt er zurück, kommt er überhaupt zurück. Und das war dann für mich im Endeffekt ein Glücksfall, dass ich da noch hingehen konnte. Habe dann auch die Zeit bekommen, um fit zu werden und bin dann im Endeffekt erst so richtig eingestiegen zur Rückrunde und habe von da an aber wieder alles gespielt und war dann echt eine super tolle Zeit dort.
Wollte ich sagen, es ist ja sehr von Erfolg gekrönt gewesen, ja, das Ganze. Ihr seid aufgestiegen, es gab ja mehrere Anläufe, ja, für den Waldhof zurück in den bezahlten Fußball zu kommen, ja, wie man immer so schön sagt, dass die ersten drei Ligen der bezahlte Fußball ist, wobei ich mir vorstellen kann, jetzt konntest du ja auch wohl mehr als nur ein Brötchen und die Butter drauf leisten, als ihr in der vierten Liga gespielt habt. Ja. Aber trotzdem, der Fokus ist ja dann auch ab dritter Liga ja ein ganz anderer, genau, auch.
Ja, in Mannheim, die Fans, der Verein, das Umfeld, die haben danach gelächzt, einfach wieder da in den bezahlten Fußball zu kommen, hatten ja das Vergnügen, in Anführungsstrichen, dreimal in Folge in der Relegation zu scheitern. Das letzte Mal war ich da noch aktiv dabei, hat jetzt auch nicht so viel Spaß gemacht, aber dafür haben wir dadurch auch die Kraft entwickelt, das Jahr drauf dann alles einfach zu schaffen. War super cool, aufzusteigen. Ist auch egal, aus welcher Liga, in welche Liga man aufsteigt. Aufstiege sind immer geil, braucht man nicht drum rumreden. Und dann habe ich da noch 2 Jahre dritte Liga gehabt. Das ist, die Zeit in Mannheim war wirklich sehr, sehr schön.
Und dann ging es nach Paderborn.
Dann ging es nach Paderborn, ja. Einfach, ich hatte dann das richtige Alter, und auch das Gefühl, ich will nochmal den nächsten Schritt gehen. Ich will mich weiterentwickeln, ich will nach vorne kommen. Und da hat natürlich Paderborn dann eigentlich wie die Faust aufs Auge gepasst. Der Verein und die Stadt an sich sind relativ beschaulich. Man kann da in Ruhe arbeiten, man kann sich in Ruhe entwickeln, so ein bisschen fernab der Öffentlichkeit, in Anführungsstrichen. Und das hat mir schon sehr geholfen.
Was bist du jetzt eigentlich genau? Bist du Schwabe, Mittelfranke oder Oberbayer? Geburtstag haben wir rausgefunden. Rügling, das klingt jetzt nicht so, als wäre das eine Riesenmetropole mit drei Krankenhäusern.
Nee. Kann man da überhaupt geboren werden? Oder?
Der Witz ist, das stimmt gar nicht. Ich bin in Eichstätt geboren, das ist in der Nähe von Ingolstadt. Ich weiß nicht, wieso Rügling überall steht. Ich habe das schon so oft überall gesagt, das stimmt nicht. Und Rügling ist nämlich der Heimatort meiner Eltern. Das ist so ein Dorf mit 700 Einwohnern. Aber meine Geburtsstadt ist Eichstätt. Wie groß? Keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall ein Krankenhaus in der Nähe von Ingolstadt.
Gut, dann haben wir das jetzt aber auf jeden Fall richtig gestellt.
Ich bin in einem Krankenhaus geboren, ja.
Aber die entscheidende Frage ist, was bist du nun? Schwabe, Mittelfranke, Oberbayer? Weil ich habe gefunden, Rögling ist das Tor zum Altmühltal im Dreiländereck. Und jetzt, genau, aber nicht Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern im Dreiländereck Schwaben, Mittelfranken und Oberbayern.
Genau.
Um es mal ganz platt zu sagen, zwischen Nürnberg und München, irgendwo,
genau,
in der Hälfte.
Genau. Es ist irgendwo im Nirgendwo, aber irgendwo auch in der Mitte, also wir brauchen 45 Minuten, eine Stunde nach Augsburg, wir brauchen 45 Minuten nach Ingolstadt, wir brauchen eine Stunde nach Nürnberg, wir brauchen 1,5 Stunden nach München. Also man ist irgendwo im Nirgendwo einfach, aber man kann überall hinfahren. Aber es ist offiziell Schwaben in Bayern.
Also ihr seid bayerische Schwaben. Genau. Ja. Ja. Okay. Also du, ja, fühlst dich als bayerischer Schwabe.
Genau, ja.
Okay.
Ja, es ist nicht dieses Schwaben, dieses schwäbische, Stuttgarter Schwäbische oder Ulmer Schwäbische, sondern das bayerische, genau, Schwaben.
Das bayerische Schwaben, ja.
Wohnen denn deine Eltern noch in Rögling?
Genau, ja, ja.
Schaffst du es überhaupt regelmäßig da mal vorbeizuschauen?
Ich war jetzt, seitdem ich hier in Rostock bin, ich glaube einmal zu Hause.
Das ist nicht so viel.
Das ist nicht so viel. Aber meine Eltern waren jetzt zum Beispiel am Wochenende auch im Stadion. Also die schaffen es immer wieder mal hier hoch. Ja.
Dürfen regelmäßig kommen, wenn der Sohn dann trifft?
Die dürfen regelmäßig kommen. Machen. Die haben gesagt, sie kommen jetzt auch nur noch, wenn ich dann ein Tor schieße.
Ja, auch.
Der Druck ist da.
Hätten wir die Nummer mit dem Saisonrekord dann ja auch, weil, genau, sie wahrscheinlich mehr als nur noch einmal, genau, kommen werden. Ne?
Ja.
Du hast schon davon gesprochen, dass du Bruder hast?
Genau.
Noch, ja, mehr Geschwister? Oder
nee, nur ein Bruder, genau.
Und wie war das so? Also haben deine Eltern dich und deinen Bruder, wenn du sagst, er hat auch Fußball gespielt,
nehme ich an. Er hat auch Fußball gespielt, ja. Der war auch dann in Augsburg in der Jugend, hat auch an Profifußball angeklopft, ist dann auch in die Regionalliga nach Schweinfurt gewechselt, hat auch alles versucht, hat aber dann relativ schnell da für sich entschieden, dass er jetzt nicht so dieses Regionalliga, vielleicht mal dritte Liga, so ein bisschen hin und her tingeln zwischen den Vereinen haben möchte, sondern hat sich dann dazu entschieden, er geht wieder zurück in die Heimat, spielt dort Oberliga oder Landesliga und geht seinem Beruf nach. Und für ihn ist Fußball halt dann wirklich Hobby, kann so ein bisschen Geld noch mit dazu verdienen, wie man es halt in den Ligen so macht, aber sein Hauptaugenmerk liegt auf seinem Job. Und ich finde die Entscheidung wirklich sehr, sehr stark, sich nicht dann irgendwie zu verlieren auf der Suche nach dem nächsten großen Verein, den man dann irgendwie in der Regionalliga sucht und dann durch ganz Deutschland tingelt, sondern sagt, nee, ich fokussiere mich dann auf meinen Beruf.
Und wenn du dann zu Hause bist, dein Bruder dann auch dann da ist, dann die ganze Familie dann zusammen, nutzt man dann diese Zeit, um sich dann auch zu sehen und viel miteinander zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also die wenigen Stunden, die man dann zu Hause ist, die versucht man dann natürlich so gut es geht auszuschöpfen. Wir haben das große Glück, dass meine Schwiegermutter auch nur eine halbe Stunde weiter wohnt. Also wir können dann immer so ein bisschen alles unter einen Hut bringen. Das ja, tut dann schon gut.
Guckst du denn auch nochmal bei deinen alten Sportplätzen vorbei? Macht man da, tritt man da auch mal noch?
Wenn es möglich ist, dann ja. Es klappt aber einfach viel zu selten, leider. Aber wenn es möglich ist, dann sehr, sehr gerne.
Aber wenn man aus so einem kleinen Ort kommt, im Prinzip kennt dich jeder wahrscheinlich, ne?
Ich gehe davon aus, ja. Klingt super arrogant, ich weiß, aber...
Naja, aber wenn du mit dem Hund gehst oder mit der Familie, dann wird man ja sehen, ob die Leute einem zunicken oder nicht.
Ne? Im Dorf ist es ja sowieso so, dass eigentlich jeder jeden kennt. Deswegen kommt man auch dann gut ins Gespräch, ja.
Hattest du als Kind eigentlich sowas wie ein Idol?
Meine Vorbilder waren dann irgendwann Michael Ballack und Bastian Schweinsteiger.
Wow. So. Zwei sehr gute.
Zwei sehr gute, also die Trauben hängen hoch, ja.
Ja gut, aber man nimmt sich ja Leute zum Vorbild, die man auch mag und die man bewundert. Ja,
es sind auch Spieler, die waren halt präsent dann auch im Fernsehen und in den Spielen, die man so geguckt hat. Viel Nationalmannschaft geguckt natürlich als Kind und da waren diese Spieler halt präsent.
Also das heißt, wenn ihr auf der Straße gebolzt habt, warst du entweder Schweini oder Michael Ballack
dann. Genau.
Ja. Kommen wir zu Ollis Lieblingsfrage, stellt er jedes Mal.
Aber das ist ja nicht meine Frage, sondern das ist eine Frage der Fans. Team Messi oder Ronaldo oder dann doch lieber Toni Kroos?
Ich bin auf jeden Fall Team Messi.
Ja.
Ja. Also da habe ich eine starke Meinung. Aber ich glaube, das gottgegebene Talent bei Messi ist so hoch, dass ich mir das einfach super gerne angucke. Auch mit dem Wissen, dass ich es nicht habe, sondern so dieses auf Spieler zu gucken, bei denen es einfach so leicht aussieht und so spielerisch, finde ich super faszinierend.
Man hat bei ihm tatsächlich immer das Gefühl, der hat auch Bock, Fußball zu spielen, er sieht es nicht als Job, ne?
Nee, ohne jetzt dabei auch die Fähigkeiten von Ronaldo kleiner zu reden, als sie sind. Die sind die zwei Namen, die man mit Fußball verbindet. Aber mich fasziniert so dieses Spielerische und diese Leichtigkeit, die Messi so ein bisschen ausgestrahlt hat, als er wirklich auf seiner absoluten Peak war.
Okay. Gibt es Teams, gegen die du besonders gern spielst?
Boah. Weil du zum Beispiel immer besonders gut ausgesehen hast gegen diese Teams mit deinen Mannschaften.
Nee, fällt mir an sich keins ein. Ich weiß, dass ich nicht so gerne gegen Ingolstadt spiele. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung.
Nee, wir sind erstmal noch
gegen die du gerne spielst.
Boah, ich habe einen sehr interessanten Fakt gefunden. Ja. Du hast in deiner Karriere bisher 8-mal gegen Bayern 2 gespielt. Ja. Das ist der häufigste Gegner, gegen den du gespielt hast. Und dann folgt schon Hansa Rostock. 7 Spiele, 3 Siege, 3 Unentschieden, nur eine Niederlage. Ja. Dein Lieblingsgegner ist im Prinzip Hansa Rostock.
Statistisch ist das mein Lieblingsgegner, ja.
Es war eine taktisch sehr clevere Entscheidung, dich zu verpflichten.
Ja, genau. Den Kryptonit verpflichtet. Nee. Ich habe immer sehr, sehr gerne gegen Rostock gespielt. Waren immer coole Duelle. Ich habe vor 20.000, vor 0 Zuschauern schon gegen Rostock gespielt. Also eigentlich alles schon mal mit auswärts zu Hause, alles mitgemacht.
Ja. Mhm. Ja, und dann kommen wir zu den
Angstgegnern.
Also ja, in der Jugend war es dann doch immer, ich glaube, so Stuttgart und Bayern, weil die halt in der Jugend dann schon immer so das Maß aller Dinge waren. Da haben wir uns mit Augsburg schon immer schwer getan, haben uns immer einen abgekämpft und gehofft, dass wir vielleicht einen Punkt mitnehmen. Und jetzt im Herrenbereich, ich habe eben Ingolstadt schon mal erwähnt, das ist so eine Gefühlssache. Ich glaube, dass meine Statistik aber gar nicht so schlecht ist gegen die.
Olli hat doch recherchiert. Ja, Wacker Burghausen. 5 Spiele, 3 Niederlagen, 2 Remis.
Naja. Und eine gelb-rote, glaube ich, habe ich mir auch noch gegen die abgeholt. kommt dann auch noch dazu. Ja. Kein Wunder, dass ich die vergessen habe.
Ja, nee, das verdrängt man. Ne? Ja. Wenn wir jetzt schon mal über das gesprochen haben, was bisher in seiner Karriere so passiert ist. Was war dann so der emotionalste Augenblick oder das emotionalste Spiel, an das du dich erinnerst? War es der Aufstieg mit Mannheim in der Saison oder gab es noch andere Augenblicke, an die du dich sehr gern zurückerinnerst?
Also mit Sicherheit steht der Aufstieg ziemlich weit vorne. Dann mein erstes Zweitligaspiel mit Sicherheit auch. Dann eins meiner Lieblings-Zweitligaspiele war, als wir im Weserstadion mit Paderborn 4-1 gewonnen haben.
Da, passiert auch nicht so häufig.
Ja,
ne?
Das passiert nicht so häufig und es war auch in dem Moment schon klar, dass das nicht mehr so häufig passieren wird. Deswegen war das ein besonderer Moment, den ich auch gerne so aufgesaugt habe. Das war einer der wenigen Momente, wo man so sagt, in dem Moment habe ich schon verstanden, was da passiert ist. Dann auch ein ganz richtig cooles Spiel war letzte Saison, als wir in Leverkusen gespielt haben im DFB-Pokal. Natürlich auf die Fresse bekommen, aber es hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht, sich auch einfach mal mit den ganz, ganz Großen zu messen, war auch cool. Und ja, jetzt auch meine zwei Tore hier für Rostock waren super, super emotional, weil einfach, ja, der Ball geht ins Tor und man spürt einfach, dass das Stadiondach was wegfliegt. Also das ist besonders auf jeden Fall.
Guckst du die Spiele in der Zusammenfassung hinterher nochmal an? Oder ist das immer ergebnisabhängig?
Also Zusammenfassungen gucke ich eigentlich immer. Und zum Teil auch ganze Spiele oder zum Sequenzen, sage ich mal. Vielleicht eine Halbzeit, vielleicht mal die Anfangsphase oder was auch immer. Das ist aber ergebnisunabhängig. Irgendwie, wenn mich irgendwas interessiert, so warum, was ist da passiert oder wie auch immer, dann gucke ich mir das nochmal an. Aber ich bin jetzt keiner, der sich so ein Spiel dann nochmal in voller Länge sich hinsetzt und dann Stück für Stück analysiert, was habe ich da falsch gemacht, was habe ich da falsch gemacht oder was habe ich da richtig gemacht. So, das muss nicht unbedingt sein.
Werden wahrscheinlich die Trainer mit
das,
euch dann
ich
auch...
Ich wollte gerade sagen, das machen die Trainer für uns.
Ja, dann haben wir noch eine schöne Fanfrage. Wie aktiv bist du auf Social Media?
Oh. Also meine Bildschirmzeit ist auf jeden Fall viel zu hoch. Also ich gucke mir viel an, aber selbst aktiv, dass ich viel hochlade oder einen Beitrag nach dem anderen oder eine Story nach der anderen, gerade von meinem Privatleben, ist eigentlich nicht so.
Hm. Und kleine Kritik von meiner Seite an dich. Im Insta-Profil steht immer noch Paderborn, da können wir gerne Hansa Rostock. Also ein guter Indikator dafür, dass du doch nicht so häufig bei Social Media unterwegs bist.
Ja. Na, du dafür ja umso mehr, Olli. Ja.
Also, dann ändern wir das direkt nach der Folge.
Marco, wo bist du denn musikalisch zu Hause? Was hörst du gerne?
Auf gar keinen Fall bin ich musikalisch, also selbst musikalisch. Und ansonsten hören querbeet, also wirklich von bis. Aber wenn ich im Auto sitze, auch gern Podcast. Auch von bis, alles drum und dran, ob Unterhaltung, ob News, ob Wissen, sonst irgendwas, alles.
Hörst du Fußball-Podcasts?
Wenig. Also wenn ich dann hier rausgehe, dann versuche ich auch den Fußball so ein bisschen links liegen zu lassen. Ich gucke mir dann schon zu Hause Champions League und Spiele also an, aber muss jetzt auch nicht den ganzen Tag sein. Deswegen, wenn ich dann im Auto sitze, dann Musik oder Podcast oder sonst irgendwas. Aber von der Richtung her Pop, bisschen Hip-Hop, alles. Wenig Deutsch, viel Englisch. So.
Das heißt, bekommt der Kabinen-DJ Schumi von dir dann hin und wieder nochmal einen Hinweis, was dir so gefällt?
Nee, Schumi hat freie Hand. Schumi hat freie Hand. Ich bin auch sehr zufrieden mit ihm, ja.
Okay, gibt es also jetzt auch nicht irgendwie einen bestimmten Song, ein bestimmtes Lied oder eine bestimmte Musikrichtung, die du vielleicht vor einem Spiel hörst?
Nee, das kann alles sein. Kann auch mal sein, dass ich keine Musik höre. Also da habe ich jetzt auch nicht so das Ritual. Es gibt immer so ein, zwei Lieder, die dann so ein bisschen, keine Ahnung, auf Spotify ganz oben sind. Die höre ich dann mal so 5, 6 Wochen vor den Spielen, aber das kann sich im Laufe der Saison auch wieder ändern.
Bei welchem Konzert warst du das letzte Mal? Oder ist es schon zu lange her?
Das letzte Konzert war Ed Sheeran auf Schalke.
Ach, schön.
Also das war cool, ja.
Na, dann greift er dann doch ins obere Regal. Das ist gut. War gut?
Nee, war schön. Ja, war echt cool, ja. Ja, hat er gut gemacht.
Prima. Ja, eine weitere Fanfrage. Mhm. Spielst du FIFA?
Nein. Nee, schon lange nicht mehr. Also ich habe früher gespielt. Aber ich habe seit, ich glaube, 3 Jahren auch keine Playstation mehr. Also gibt es bei uns nicht mehr.
Gut. Ne?
Auch spätestens mit Tochter wäre es wahrscheinlich dann auch vorbei gewesen, ne?
Ja, also ich sage mal, die letzten 10 Monate wäre es dann sowieso endgültig vorbei gewesen, aber es war davor schon vorbei, ja.
Er ist erwachsen geworden. Ja. Will es nicht so deutlich sagen. Wir machen es, wir nehmen es für dich. Ja, genau.
Dann kommen wir mal zu meinem Fachgebiet. Essenstechnisch, womit kann man dich dann an den Tisch locken? Hast du irgendwie so ein spezielles Lieblingsgericht, vielleicht auch aus der Heimat oder vielleicht auch schon hier in Rostock gewonnen?
Also, wo man mich immer damit kriegen kann, ist indisch, japanisch, so Curry-mäßig bin ich immer sofort dabei. Und eine ganz andere Richtung ist so, ich weiß nicht, sagt man hier oben Pfannkuchen?
Kann man was mit anfangen, ja.
Also so, da kann ich auch immer essen. zwei ganz unterschiedliche Richtungen, aber das sind so die zwei Sachen, die ich immer essen könnte.
Ja. Bin ich auch dabei. Finde ich ganz gut.
Und mit Sushi, wenn du Japanisch magst, ja, bist du ja mit Fisch dann zumindest an der Küste ja dann auch nicht so geil. Bist du ein Fischesser auch so?
Fisch, ja. Also ich habe jahrelang vegan und dann vegetarisch gelebt. Bin mittlerweile aber so, dass ich nur noch auf Fleisch eigentlich verzichte, sonst eigentlich alles wieder esse.
Vegan also, ist schon hart.
Vegan war anstrengend, ja.
Alles, was keinen Schatten wirft.
Ja, also ich hätte es nicht gemacht, wenn es mir nicht gut getan hätte. Aber im Laufe der Zeit ist es einfach wieder ein bisschen aufgeweicht und mittlerweile einfach eine für mich passende Form von Ernährung gefunden. Die hat einfach Fleisch verzichtet.
Ja, warum hast du dich damals dafür entschieden? Jetzt so vegan ist ja wirklich Hardliner-mäßig, die Ernährung umzustellen.
Also um ganz ehrlich zu sein, meine Frau wollte das unbedingt mal ausprobieren. Einfach mal für so ein, zwei Wochen. Ja. Ey, lass mal probieren, wie das ist. Wie verhält sich das? Kriegen wir das hin überhaupt gekocht? Jeden Tag irgendwie was anderes und alles drum und dran. Und hab dann gemerkt, ah, ich fühl mich sehr gut damit. Hm. Also ich fühle mich aktiv, ich fühle mich im Training gut, ich fühle mich gut erholt, auch nach den Trainingseinheiten und deswegen haben wir es beibehalten. Einfach aus dem Grund, dass man sich einfach ein gutes Gefühl daraus entstanden ist. Ja.
Und was gönnst du dir nach einem gewonnenen Spiel? Also sowohl essenstechnisch als auch flüssig?
Oh ja, also nach einem gewonnenen Spiel darf es sehr gerne auch ein Bier in der Kabine sein, bin ich ganz ehrlich. Also das schmeckt dann immer besonders gut. Und essenstechnisch, wenn es mal richtig, oder was heißt richtig, so nach dem Spiel darf es auch mal eine Pizza sein oder so. Dann greife ich auf Pizza zurück. In solchen Tagen.
Weitere Fanfrage, ja. Da scheiden sich ja auch die Geister. Da gibt es ja zwei Fronten. Nutella auf dem Brötchen, mit oder ohne Butter?
Ohne.
Aha.
Da bin ich an die beiden Falschen geraten, wie sich das anhört.
Alles gut.
Aber Nutella geht ja wahrscheinlich maximal auch nur im Urlaub, ne? Also so.
Ja, also ich esse jetzt auch nicht so viel Nutella, aber wenn dann auch, also wirklich ohne. Also mir reicht das dann auch. Muss nicht noch extra Butter mit dabei sein.
Aber apropos Urlaub, gibt es so ein Urlaubsziel, wo du sagst, würde ich schon gerne mal hin?
Würde ich gerne mal hin. Also wir sind sehr häufig Griechenland oder griechische Inseln. Das hat uns so ein bisschen angetan. Da waren wir jetzt eigentlich die letzten Jahre immer. Hatten aber einmal, als die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft war im Dezember, war ja die Saison ein bisschen früher vorbei. Da haben wir auch die Zeit genutzt, dann im November mal wegzufliegen. Und da haben wir dann Südafrika und Mauritius gemacht. Und Südafrika hat uns sehr, sehr gut gefallen. Also ich glaube, wenn sich die Chance nochmal ergibt, da auch nochmal hinzufliegen, dann würden wir das gerne machen.
Ja, Dezember ist ja schon wieder ein sehr gutes Stichwort. Wir sind in der Vorweihnachtszeit und noch beim Essen. Wie ist es da mit den Verlockungen? Ich meine, da ist ja dann alles zu haben. Lebkuchen, Dominosteine, Entenbraten jetzt wahrscheinlich nicht. Aber läufst du Gefahr, da auch mal hin und wieder zuzugreifen?
Ja, also es ist besser, wenn diese Sachen nicht zu Hause sind. Also dann geht man der Gefahr schon mal ein bisschen aus dem Weg. Aber ja, so Plätzchen, da kann schon mal sein, dass ich immer wieder mal zugreife. Das ist ein bisschen gefährlich, aber deswegen, es sollte nicht zu viel zu Hause sein.
Hm. Wie feiert ihr denn Weihnachten? Habt ihr da auch bestimmte Rituale oder schon einen Plan?
Also dieses Jahr werden wir nach dem letzten Spiel direkt in die Heimat fahren. Die Weihnachtsfeiertage dann ganz entspannt zu Hause verbringen.
Klassisch mit Familie.
Ganz klassisch mit der Familie. Ja, das wollen natürlich meine Eltern und auch die Eltern meiner Frau natürlich nicht verpassen, das erste Weihnachten mit unserer kleinen Tochter. Deswegen werden wir da jetzt nicht irgendwie wegfliegen oder sonst irgendwas machen, sondern ganz klassisch zu Hause.
Ja, zumal die Zeit ja wirklich sehr, sehr knapp ist. Das letzte Spiel ist am 22.12. um 19.30 Uhr. Ihr werdet mit Sicherheit am 23. erst fahren und nicht durch die Nacht nach einem anstrengenden Spiel. Und dann geht es ja unmittelbar nach Silvester ja schon wieder weiter. Also so richtig ein Urlaub.
Ja, ich glaube, wir haben eine ganze Woche, glaube ich, Zeit und das war's. Also da wird jetzt auch nicht viel möglich sein. Deswegen haben wir gesagt, wir nutzen die Zeit einfach, um bei der Familie zu sein. Und ich glaube, das ist auch ganz passend für Weihnachten.
Wird es dann für deine Mama schwer, traditionelle Gerichte auf den Tisch zu bringen, wenn du beim Fleisch eher Nein sagst? Oder wird dann da wenig Rücksicht auf dich genommen?
Nee, es gibt von bis immer alles an Weihnachten. Man nimmt sich einfach das, worauf man Lust hat. Das ist relativ einfach. Ja.
Wir haben eine Fanfrage. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ilja Unterstrich 239 fragt, und wir nennen den Namen, weil da muss es irgendwie eine Geschichte geben. Woher kommt der Spitzname Onkel? Stimmt der Name überhaupt?
Den Spitznamen, den hat mir hier Chris verpasst, weil er das Gefühl hat, ich bin für alle so ein Onkel hier. Man müsste Chris fragen, warum er genau auf Onkel kommt und nicht auf, keine Ahnung, Papa oder Opa oder was auch immer. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich, weil ich zu allen einen ganz guten Draht habe. Und ja, deswegen am besten, wenn Chris hier zu Gast ist, mal bei Chris nachfragen.
Die Frage heben wir uns definitiv auf.
Aber prinzipiell sagen die Leute dann wahrscheinlich eher Schusti oder...
Ja, Marco oder ja. Schusti oder sonst irgendwas. Also, ja.
Also du reagierst auf Schusti?
Ja, klar. Also,
das,
ja.
Das ist ja schon mal schön. Mhm. Ja, kommen wir mal zur Zeit nach der Karriere. Du wirst nächstes Jahr 30. Mhm. Ich denke, man beschäftigt sich zumindest schon mal mit dem Thema. Gibt es Pläne, wie es nach der Karriere irgendwann mal aussehen soll?
Also auf einer ganz privaten Seite wird es für uns wahrscheinlich wieder zurück in die Heimat gehen, mit der Familie, einfach um die Entfernung zu unseren Liebsten wieder ein bisschen zu verkleinern. Wurde jetzt im Laufe der Zeit immer größer, deswegen wird es nach der Karriere wahrscheinlich wieder kleiner. Und jobtechnisch bin ich relativ offen, bin natürlich jetzt mein ganzes Leben mit dem Sport verbunden gewesen, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es auch beruflich dann irgendwann so weitergeht, muss es aber nicht. Und ja, was es dann genau wird, kann ich noch nicht genau sagen.
Wäre Trainer ein Job für dich? Wäre das,
was kann ich? Prinzipiell kann ich mir das schon vorstellen. Die Frage ist beim Trainerjob immer, möchte ich weiter diesen Rhythmus mit Wochenende und dann vielleicht weg von der Familie und so, möchte ich das weiter beibehalten? Das habe ich jetzt als Spieler die ganze Zeit gehabt oder möchte ich das nicht? Und ich glaube, diese Frage kann ich im Moment noch nicht beantworten. Also prinzipiell auf den Job selber hätte ich schon Lust, aber die Frage ist, möchte ich das dann weiterhin machen, dass ich am Wochenende vielleicht dann nicht zur Reitstunde meiner Tochter oder zum Fußballtraining meines Sohnes in wann auch immer dann gehen kann oder halt dabei bin oder nicht. So, und diese Frage kann ich jetzt noch nicht beantworten.
Hast du denn generell irgendwie eine Ausbildung gemacht oder ein Studium? Manch einer studiert ja nebenbei.
Mein Studium läuft auch noch nebenbei, ja. Also das Sportmanagement-Studium läuft noch.
Ja, okay, also, dann ist die Richtung ja auch schon genau, fast ein bisschen also einfach, vorgegeben.
Einfach,
ne?
Um die Zeit zu nutzen, um wenn der Tag X kommt, an dem die Karriere vorbei ist, einfach was auf der Habenseite zu haben.
Kannst du dir dann vorstellen, dass dieses Karriereende in Rostock stattfindet? Also kannst du dir vorstellen, ein paar Jährchen noch hier zu bleiben und dann vielleicht in ein paar Jahren, wenn du noch hier bist, darüber nachzudenken, ob es vielleicht dann irgendwann mal Feierabend ist?
Prinzipiell ja. Also bislang fühle ich mich hier sehr wohl. Und ja, wie du sagst, ich bin jetzt nächstes Jahr dann 30. Also wird jetzt auch nicht mehr 10 Jahre gehen. Deswegen, ja, prinzipiell kann ich mir das vorstellen, aber es ist Sport, es ist Fußball, es kann noch so viel passieren, es kann so schnell in die eine oder die andere Richtung gehen. Deswegen möchte ich dir jetzt kein Versprechen abgeben, dass ich hier meine Karriere beende.
War ja eine Fanfrage, also musst du es nicht mir versprechen. Na, lass uns überraschen, wie lange will ich noch mit dem Trikot.
Ich bin ja jetzt erst gekommen, deswegen wollen wir jetzt nicht über einen Abschied sprechen, egal ob das jetzt irgendwie ein Vereinswechsel oder ein Karriereende ist. Also,
genau,
gesagt, wir haben ja erst angefangen.
Wir hoffen natürlich, dass wir dich noch ein paar erfolgreiche Jährchen.
Ja, das hoffe ich auch. Ja.
Prima. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, Marco.
Ja,
das
sehr,
war
sehr
der
gerne.
Hansa-Podcast aus dem Ostseestadion direkt in dein Ohr. Mhm. Dieses Mal eben mit unserem Mittelfeldspieler Marco Schuster. Vielen Dank für deine Zeit, dass du vor dem Training vorbeigekommen bist. Und ja, wir drücken dir natürlich für das nächste Spiel am Sonnabend gegen die Münchner Löwen. Ist ja dann ganz dicht in deiner Heimat.
Fast ein Heimspiel.
Natürlich ordentlich die Daumen und für die restlichen Spieler in der Hinrunde dann natürlich auch.
Ja, vielen, vielen Dank und vielleicht bis irgendwann mal wieder.
Zu guter Letzt habe ich noch eine Frage an Olli.
An mich, okay.
Mit welchem unserer Vorstände war Marco schon mal in Afrika? Das habe ich heute nämlich noch recherchiert.
Okay, dann wir haben 4 Vorstände. tatsächlich hat Günter Fett jahrelang in Afrika gelebt und hat auch ein paar Mal danach die Reise dorthin angetreten, aber nicht mit Marco zusammen, war meine Antwort.
Wolltest du ja sagen, ja.
Roman Felke, der ist zu kurz da.
Wir lösen es mal auf. Marco, erzähl mal, weil ich fand das ganz beeindruckend. Ich habe es heute gehört, mit wem du da was gemacht hast.
Also ich war mit der U16 des Bayerischen Fußballverbandes damals in Afrika.
Okay, dann kenne ich die
Antwort. Und uns hat Michael Mayer damals begleitet. Ja.
Ach, krass.
War mit dabei, ja. Und seitdem, immer wenn ich hier in Rostock gespielt habe, haben wir uns auch immer wieder gesehen und der Kontakt ist nie so richtig abgerissen. Und ja, wenn wir uns jetzt auch immer wieder begegnen, ist das auch immer wieder Thema und quatschen auch mal ganz gerne. Ja, ist ganz, ganz schöner Zufall.
Da hätten wir es wieder. Der Fußball schreibt seine eigenen Geschichten, ne?
Das ist unglaublich. Ja, man sieht sich immer zweimal im Leben und immer wieder führen einen die Wege zusammen.
Genau, und unsere Zuhörer wissen jetzt, es lohnt sich immer zuzuhören hier beim Hansa-Podcast, weil ja, die eine oder andere Geschichte kennt noch nicht mal Olli. Und wir sind schon sehr gespannt, wen wir hier als nächstes vor dem Mikro haben und hoffen, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bleibt am Ball. Und ja, abonniert im besten Falle unseren Podcast. Wir sind auf allen gängigen Plattformen zu abonnieren und zu finden. Freuen uns, wie gesagt, aufs nächste Mal. Auch von mir nochmal. Danke, Marco. Alles, alles Gute. Es hat sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ja, und wir wünschen generell auch allen ja, ein erfolgreiches Wochenende, weil wir fiebern ja alle mit, logischerweise als Hansa-Fans. Und drücken die Daumen für das Spiel in München. Keiner wird uns jemals trennen.